Jetzt läuft auch das Audio-Aufnahmegerät. Wow, okay, alle Geräte sind an. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Wenn nicht, dann werde ich mir irgendwas überlegen. Erstmal herzlich willkommen zur ersten Vorlesung der Jahre Algebra im Wintersemester 2021-22. Toll, dass Sie alle da sind und ich gebe sofort das Wort ab an drei Leute, die den Mathe-Treff vorstellen.
Ja, hi. Also, wie gesagt, wir drei sind vom Mathe-Treffpunkt. Ich bin Saskia, das ist Anton, das ist Mara. Und ja, was ist der Mathe-Treffpunkt?
Geht ruhig einen halben Schritt näher zusammen, dann seid ihr im Video.
Ja. ja, das ist ein Raum drüben im Georg-Kanter-Haus, das Mathe-Institut. Da könnt ihr hinkommen, wenn ihr Fragen habt zur Vorlesung, zu Übungsserien, zu irgendwelchen mathematischen Themen oder auch zu sonstigen Studienfragen. Da sind ganz viele Leute aus verschiedenen Studienfächern. Also wir machen zum Beispiel jetzt Lehramt, beziehungsweise sattelt Anton gerade um auf Bachelor-Mathe. Aber ihr könnt uns also verschiedene Fragen stellen und ihr solltet auf jeden Fall euch in die Studiengruppe eintragen. Und deswegen schreibe ich jetzt nochmal kurz an, der Mathe-Treffpunkt.
Falls Sie das Video angucken und sich wundern, warum Sie hier nichts hören, das liegt daran, dass es nur ein Mikro gibt gerade, das habe ich, aber auf der Audioaufnahme, da hören Sie hoffentlich, was die drei sagen.
Genau, also Mathe-Treffpunkt einer freien Veranstaltung suchen, ist eine Studiengruppe, wie gesagt, und dann solltet ihr euch eintragen. Da findet ihr die Öffnungszeiten, da gibt es auch die Homepage, da könnt ihr euch schon mal angucken, wie die Tutoren da eigentlich so sind. Und wir haben jeden Tag in der Woche geöffnet, also manchmal online und ich glaube, die meisten aber sind in Präsenz. Yeah, Präsenz, Mathe-Treff. Und dann könnt ihr einfach vorbeikommen und wir freuen uns sehr auf euch und ja, ich muss vergessen.
Also neben den normalen Öffnungszeiten bieten wir auch kurz vor Klausuren so Mathe-Nächte an zur Klausurvorbereitung. Wenn die in Präsenz stattfinden, gibt es da auch Pizza und Süßigkeiten und so. Also hoffen wir mal das Beste. Aber diese Infos könnt ihr nur bekommen, wenn ihr euch in die Studiengruppe eintragt. Deswegen unbedingt eintragen. Ansonsten haben wir was vergessen.
Ja, oder ihr scannt hier hinten diesen QR-Code ein und kommt auf unsere Internetseite. Da steht es auch nochmal.
Genau, und für die, die noch nicht in den Genuss von diesem Flyer gekommen sind, geben wir den nochmal um. Manche kennen ihn vielleicht schon. Und die, die da übrig sind am Ende, könnt ihr ja vielleicht dann vorbei am Ende nochmal zurückgeben.
Dankeschön. Wollt ihr nochmal in die Kamera winken? Danke.
Ich würde vielleicht noch ganz kurz was sagen. Es gibt zusätzlich zum Mathe-Treffpunkt auch noch speziell für die Veranstaltung hier ein Tutorium. Das ist nochmal eine Veranstaltung, wo ihr mit Fragen hinkommen könnt und wo wir nochmal über ein paar Sachen in der Vorlesung reden, die jetzt hier vielleicht nicht so viel Platz haben. Das beginnt erst nächste Woche und es läuft jetzt noch eine Umfrage in der Vorlesungsveranstaltung auf StudentP, wo sich alle Leute, die da auch Bock haben, nochmal eintragen können, wann wir das machen wollen, weil aktuell gibt es einen perfekten Gleichstand zwischen Donnerstag 15 Uhr und Freitag 10.30 Uhr.
Und du machst das Tutorium,
so genau, vielleicht auch noch sagen. Es gibt auch schon zwei wundervolle erste Erklärvideos. Und nächstes so die Veranstaltung, einfach so ein lineares Algebra-Tutorium, dann finden wir das.
Super, Dankeschön. Danke und dann bis dann. So, das funktioniert. Die waren jetzt im Video zu sehen, möglicherweise nicht zu hören, aber dafür gibt es ja noch das Aufnahmegerät, was dort liegt. Ich bin Rebecca Seidecker. Hallo, ich mache die Vorlesung. Toll, dass ihr alle da sind. Toll, dass es so gut geklappt hat mit dem Registrieren, mit dem sich ein bisschen verteilen. Wir sitzen jetzt zu eng, um die Masken abzunehmen. Wir haben es nicht geschafft, alle lückenlos zu kontrollieren. Das tut mir leid, es sind eben sehr viele. Mal gucken, wie das am Donnerstag geht, ob wir da noch eine Schippe drauflegen können. Aber erstmal ist super, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zum Mathe-Studium für die Erstis. Herzlich willkommen zu mir, zur Linearen Algebra. Das Team haben Sie ja schon kennengelernt. Ich möchte noch Jean-Luc vorstellen. Jean-Luc ist eine der vielen Möglichkeiten, fragenlos zu werden. Wir üben das gleich auch mal ein bisschen, wie das ist mit den Fragen und so. Wenn ich in der Vorlesung Fragen stelle, dann sind die nämlich üblicherweise, ich laufe schon wieder aus dem Bild, nicht rhetorisch, sondern ernst gemeint und dann freue ich mich, wenn Sie antworten. Das kann durch Melden und was sagen sein, es kann aber auch einfach durch Fingerzeig sein, nach dem Motto ja, nein, vielleicht oder Daumen hoch, Daumen runter. Das üben wir jetzt mal kurz. Wer ist heute Fahrrad gefahren und nass geworden?
Fahrrad ja, nass nein.
Okay, ja, das hat auch schon mal ganz gut funktioniert. Das mit den Daumen machen wir nachher auch noch. Dann gibt es auch so Momente, wo ich Sie bitten werde, etwas mit mir gemeinsam zu sagen. Und das ist dann auch ernst gemeint. Je lauter der Chor, desto mehr Spaß macht es. Zurück zu den Fragen. Wenn Sie während der Vorlesung Fragen haben, spontan oder weil ich hier stehe und sage, na, was für Fragen haben Sie noch? Dann einfach losfragen, einfach so oder mit Meldung, wie Sie möchten. Sie können mich in der Sprechstunde löchern. Sie haben schon gesehen, Tutorial, Mathe-Treffpunkt, es gibt tausend Möglichkeiten, Fragen loszuwerden. Und dann gibt es noch so eine Möglichkeit, die manche Studis ganz gut finden. Die haben nämlich während der Vorlesung eine Frage, die aber jetzt nicht direkt was mit dem Stoff zu tun hat an der Stelle, sondern die ist ihnen gerade eingefallen. Und dann denken die sich, naja, ich steuere jetzt hier nicht den Betrieb, aber ich will die Frage trotzdem loswerden. Kein Problem. Kleinen Zettel nehmen, draufschreiben, Jean-Luc geben. Früher ging Jean-Luc durch die Vorlesung als Fragenraupe. Das machen wir jetzt aus hygienischen Gründen nicht, obwohl er natürlich immun ist und komplett sicher, deswegen trägt er auch keine Maske. Aber ich möchte ihm das nicht zumuten, dass er jedes Mal nach der Vorlesung erstmal in die Dekontaminationskammer muss. Das würde er, glaube ich, nicht so gut finden. Er liegt also da, ganz friedlich, da können Sie am Ende, wenn Sie rausgehen, ihn einfach füttern mit Ihren Fragen. Ich gucke mir das dann an und je nachdem, was das für Fragen sind, mache ich dann meistens einfach eine Podcast-Folge und rede darüber, was Sie so für Fragen hatten. So, dann testen wir das jetzt mal mit Daumen hoch, Daumen runter. Wie ist denn jetzt gerade so die Stimmung? Wie geht's Ihnen gerade? Ganz gut? Das freut mich. Das geht übrigens auch so. Ist auch okay. Dann Frage zu dieser Vorlesungszeit. Ich bin ein Morgenmensch. Ich finde deswegen Dienstagabend ein bisschen schwierig. Wir werden sehen, wie gut ich damit klarkomme. Wie ist es denn bei Ihnen? Wer findet Dienstagabend oder generell eine Abendvorlesung gut? Auch so mittel. Ah, interessant. Okay, gucken wir mal, wie wir klarkommen. Vor allem werde ich dann ja sehen, ob ich im Wesentlichen die gleichen Leute sehe oder ob es Dienstag und Donnerstag wirklich sehr verschiedene Gruppen von Menschen sind. Dann gucke ich mal auf meine Checkliste. Also, wir haben die Listen kontrolliert. Ich habe mein Mikro an, ist auch eingeschaltet. Das Audio-Ding läuft, das Beamer-Ding läuft, die Videovorschau funktioniert. Sie sind da, prima. Kreide, Schwamm, alles ist da. Ich habe meinen Wecker im Blick. Dann glaube ich, können wir loslegen. Oder?
Nee,
das ist eine Vorlesung, die so durchläuft. Dienstag und Donnerstag passieren verschiedene Sachen. Und das heißt, wenn man zu einem der Termine nicht kann oder nicht möchte, guckt man sich halt das Video an. Genau. Okay. Wer ist denn zum ersten Mal in der Vorlesung hier? Wo sind die richtigen Erstis? Okay. Herzlich willkommen. Wir gucken mal kurz, was uns hier inhaltlich erwartet. In dieser Vorlesung. Hier ist eine kleine Übersicht und das Kapitel 13, das sollten wir so in Klammern setzen, denn es kann sein, dass ich am Ende noch ein paar Stoffergänzungen habe, kann aber auch sein, dass es alles so zwischendurch eingebaut wurde und dass wir das Kapitel 13 gar nicht mehr brauchen. Mal sehen. Das davor machen wir auf jeden Fall alles. Und Sie sehen da jetzt viele Wörter, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Das macht nichts. Wir lernen die alle mit der Zeit gemeinsam kennen. Und vor allem ist mir wichtig, am Anfang einmal zu sagen, dass es völlig normal ist, wenn man am Anfang ganz viel von dem, was hier jetzt passiert, seltsam findet, so als würde man eine neue Sprache lernen oder so. Das ist ganz normal, es dauert einen Moment, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man jetzt erstmal sehr viele neue Begriffe lernt. Und es gibt zwei Gründe, warum wir das am Anfang machen. Der eine Grund ist, dass Sie natürlich für den Rest des Mathestudiums einfach gewisse Grundbegriffe brauchen. Das ist also wirklich so, als würde man eine neue Sprache lernen. Am Anfang braucht man gewisse Vokabeln, damit man sich überhaupt ein bisschen verständigen kann. Und dann nach und nach erweitert sich der Wortschatz. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die meisten Menschen nicht auf die Welt kommen und sofort mathematisch denken können, sondern die meisten Menschen lernen es irgendwie. Und die Grundlagenvorlesungen sind auch dazu gedacht, dass wir miteinander üben, überhaupt erstmal mathematisch zu denken und zu argumentieren. Und die beiden Grundlagenvorlesungen, Analysis und lineare Algebra, für manche sind es auch noch andere Vorlesungen zusätzlich, die sind dazu da, dieses mathematische Denken und Argumentieren zu üben, anhand gewisser Themen. Und manche dieser Themen kommen dann auch im Laufe des Studiums immer häufiger nochmal vor, aber nicht alle. Da gibt es auch so gewisse Themen, gewisse Sachen, die lernen Sie einmal, die brauchen Sie dann später vielleicht nicht wieder. Aber Sie haben das benutzt, um mathematisches Denken und Argumentieren zu üben. Und im Laufe der Vorlesung werde ich immer mal darauf hinweisen, so hier, das ist jetzt ein Thema, das ist wirklich wichtig, das brauchen Sie immer wieder. Das ist jetzt ein Thema, das steht eher am Rand, das machen wir jetzt, ist ganz nett, kann man dann aber später auch teilweise wieder vergessen. Genauso wie ich Hinweise darauf geben werde, welche Themen besonders prüfungsrelevant sind oder welche in der Prüfung eher nur am Rand vorkommen. So viel erstmal zur inhaltlichen Übersicht und bevor wir jetzt anfangen mit Kapitel 1, schaue ich einmal in Ihre Gesichter, ob Sie dazu jetzt spontan Fragen haben. Wer möchte jetzt schon zu dieser inhaltlichen Übersicht was fragen? Dann los! Kapitel 1, Grundbegriff von Notation. Da fangen wir erstmal an mit Mengen. Und Moment, ich gebe Ihnen mal hier so einen übersichtlichen Ausschnitt. Da einigen wir uns auf gewisse Symbole, die wir für gewisse Mengen verwenden, einfach nur damit wir immer wissen, worüber wir reden. Zum Beispiel sehen wir da jetzt dieses Symbol N mit so einem Doppelstrich, die Menge aller natürlichen Zahlen, und bei mir fangen die natürlichen Zahlen mit 1 an. Das wird nicht überall gleich gesehen, sowohl innerhalb der Mathematik als auch zwischen Mathe und Info gibt es da durchaus Unterschiede. Bei den einen fängt es mit 1 an, bei den anderen mit 0. Bei mir fangen die natürlichen Zahlen mit 1 an und wenn ich die 0 mit dazu nehmen möchte, dann male ich die da unten so dran, N0. Und ich vermute mal, dass Sie diesen Zahlbereich alle gesehen haben in der Schule. Genau wie Z, die Menge der ganzen Zahlen. Q, die Menge der rationalen Zahlen, beziehungsweise Bruchzahlen. R, die Menge der reellen Zahlen, vermute ich mal, haben Sie auch gesehen, das Symbol. Bei C bin ich mir nicht so sicher, bei der Menge der komplexen Zahlen, einmal per Handzeichen, wer hat in der Schule schon mit den komplexen Zahlen gearbeitet? Das sind ein paar, aber längst nicht alle. Heißt also für mich, in dem Moment, wo ich was mit den komplexen Zahlen machen möchte, müssen wir da so ein bisschen uns erstmal reindenken und da muss ich eine kleine Einführung geben. Okay, ich kann also Mengen von Zahlen so abkürzen, wenn das Standardbezeichnungen sind, dass dann alle wissen, was gemeint ist. Ich kann aber Mengen von Zahlen auch explizit hinschreiben. Da steht jetzt so ein Beispiel, wenn ich die Zahlen 1, 2 und 3 benutzen möchte, also die Menge, die die Zahlen 1, 2 und 3 enthält, kann ich die auch einfach explizit hinschreiben. So, und das kann ich nicht nur mit solchen Zahlen machen, das kann ich auch, jetzt gehe ich mal dahin, weil dann die Tafel noch drauf ist, das kann ich auch machen, wenn ich irgendwelche Symbole benutze. Hier kann ich zum Beispiel hinschreiben A, B, C. Jetzt weiß ich nicht, was A, B und C sind. Wenn das da so steht, ergibt es also wenig Sinn. Wenn ich vorher erklärt habe, was A, B und C sind, dann ist es okay. Und wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass wenn ich so eine Menge hinschreibe und erstmal nicht klar ist, was das für Elemente sind, wo die herkommen, ob die gleich oder ob die verschieden sind, dann schreibe ich die so hin. Es könnte sein, dass das weniger Elemente sind, als da stehen. Wenn also zum Beispiel A gleich B gleich C gleich 1 ist, wenn da dreimal die Zahl 1 steht, dann ist es eine Menge, die in Wirklichkeit nur ein Element hat, obwohl es so aussieht, als wären es drei. So, das ist wichtig, sich klarzumachen. Bei Mengenschreibweisen kann es immer passieren, dass da Elemente mehrmals stehen, obwohl man das nicht wirklich sieht. In der Menge sind sie aber nur einmal, man zählt sie auch nur einmal. Und wichtig ist auch noch, dass wenn man eine Menge so hinschreibt, dass dann die Reihenfolge, in der die Sachen da stehen, egal ist. Das heißt also, die Menge, die aus den Zahlen 1, 2, 3 besteht, ist dieselbe wie die Menge, die aus den Zahlen 2, 1 und 3 besteht. Soweit erstmal zu diesen ganz elementaren Schreibweisen. Und dann machen wir da weiter mit ein paar Abkürzungen, Standardnotationen, wo es auch nur darum geht, einmal zu klären, was heißt das, wenn das da steht. Wenn irgendwo steht Doppelpunkt gleich, dann ist das als Abkürzung zu lesen für die linke Seite ist definiert als das, was auf der rechten Seite steht. Also zum Beispiel könnte da ein Großbuchstabe stehen, Groß A, definiert gleich, und dann kommt eine Menge, in der irgendwas drinsteht, und dann bedeutet es einfach nur, der Buchstabe A soll ab jetzt diese Menge bezeichnen. Und dann weiß man Bescheid. Und wir sprechen das aus als ist definiert als oder ist definitionsgemäß gleich oder ist gegeben als oder so. Wichtig ist, dass da eine Definition mit drin steckt oder eine Notationsfestlegung. Und das ist was anderes als eine Gleichheit, die da einfach so steht und die sozusagen behauptet wird. Das hier ist eine behauptete Gleichheit. Da steht kein Doppelpunkt. Ich sage nicht, die linke Menge ist definiert als die rechte, sondern ich behaupte, dass diese beiden Mengen gleich sind. Und eine behauptete Gleichheit muss man normalerweise auch irgendwie begründen. Entweder ist sie klar oder man muss sie irgendwie begründen. Wohingegen man eine definierte Gleichheit nicht begründen muss, denn das ist ja der Witz. Ich definiere ja, dass die linke Seite gleich der rechten Seite ist. So, wir gucken uns gleich Beispiele dazu an, aber erstmal nur so. Wir haben einmal eine definierte Gleichheit, das wird häufig benutzt, wenn man irgendeiner Sache einen Namen gibt. Und dann haben wir eine behauptete Gleichheit und die schreiben wir ohne Doppelpunkt. Beliebter Anfängerfehler, das zu verwechseln. Deswegen reite ich hier jetzt mal kurz drauf rum. Und wenn Sie möchten, können Sie da vielleicht gerne schon Fragen zu stellen, anhand von Beispielen, was da gemeint ist. Dann haben wir noch die leere Menge. Die leere Menge ist ein Kreis mit einem ziemlich genau diagonal durchgehenden Strich durch. Und da ist auch wieder so die Sache, naja, wenn man es eilig hat und irgendwie schlampig schreibt, dann kann es passieren, dass man das Symbol so schreibt, dass man es nicht richtig lesen kann. Und eine der beliebtesten Verwechslungen ist die mit dem griechischen großen Phi. Deswegen habe ich das hier einmal so hingeschrieben. Das kann schnell passieren. Bitte ein bisschen darauf achten bei der leeren Menge, dass Sie die ordentlich hinschreiben. So, bevor wir zu der Elementrotation kommen, was für Fragen haben Sie bisher? Vor allem dieses Thema gleich und definiert gleich, das führt am Anfang häufig zu Fragen. Deswegen gucke ich einmal in die Runde. Brauchen Sie da noch ein Beispiel zu oder haben Sie eine konkrete Frage irgendwie im Hinterkopf? Ja, ganz da hinten. Oh, ich sehe, Sie tragen Ihre Maske nicht, das finde ich nicht so gut. Sie müssen bitte die ganze Zeit Ihre Maske tragen. Okay. Danke.
Eine behauptete Gleichheit kann sowohl das größere Zeichen als auch das kleinere Zeichen, sowohl, also nur das Gleichzeichen.
Man kann eine Ungleichung behaupten, wenn Sie das meinen.
Ja.
Ja, genau, das geht. Ich kann zum Beispiel behaupten, 5 kleiner gleich 10. Das ist dann eine behauptete Ungleichheit. In dem Fall sehe ich, dass die stimmt. Wenn da Buchstaben stehen, a kleiner gleich b, muss ich das vielleicht begründen. Aber ja, das kann ich machen. Wohingegen ich jetzt nicht hinschreiben würde, ist definiert kleiner gleich. Das würde ich nicht machen. Also da wüsste ich nicht, was es bedeuten sollte. Genau. Vielen Dank für die Frage. Was für Fragen haben wir noch?
Ja, muss man die behauptete Gleichheit immer begründen oder
das
ist
notwendig? Das kommt drauf an. Also hier zum Beispiel, da muss man nichts weiter begründen, einfach weil bei einer Menge es nicht drauf ankommt, wie man die Sachen hinschreibt, in welcher Reihenfolge. Da muss man nichts weiter sagen. Und es gibt auch andere Gleichheiten, die man quasi sofort sieht. Also sagen wir, Sie klammern was aus. Moment, jetzt möchte ich doch hier einmal umschalten, damit man die Tafel besser sieht. Ich habe noch mehr Beispiele. Wenn ich zum Beispiel sage, 2 mal in Klammern 1 minus 2 ist das gleiche wie minus 2. Dann ist das eine behauptete Gleichheit und eine, die ich nicht weiter begründen muss, weil ich das durch Ausrechnung sofort sehe. Aber wenn ich zum Beispiel 2 Mengen definiert habe, wir sehen das gleich in den Beispielen, und die eine heißt so, die andere heißt so, und ich schreibe dahin Groß A gleich Groß B, ich behaupte also, dass diese beiden Mengen gleich sind. Wenn man das nicht sofort erkennen kann, dann muss ich es irgendwie begründen. Und tatsächlich wird es in den Übungsaufgaben häufiger vorkommen, dass die Behauptung, die sie zeigen sollen, eine Gleichheit ist. Und dann ist also klar, dass in der Begründung irgendwie vorkommen muss, warum sind die beiden Sachen jetzt gleich. In den Beispielen gleich kommt das auch noch vor. Danke. Weiter geht's. Irgendwo dachte ich, hätte ich noch eine halbe Meldung gesehen, aber oder ein Nicken oder war das eine Meldung bei Ihnen vorhin? Gut, dann gucken wir jetzt weiter. Wir haben als nächstes die Definition, wie wir ausdrücken, dass ein Element in einer Menge liegt oder eben nicht. Wir haben vorhin so Zahlbereiche gehabt, die natürlichen Zahlen, die ganzen Zahlen und so weiter. Und da würden wir jetzt intuitiv sagen, ja, irgendwas ist ein Element davon. Zum Beispiel 2 ist ein Element der ganzen Zahlen, der Menge der ganzen Zahlen oder so. Und damit man das nicht immer in Wörtern hinschreiben muss, damit ich also nicht jedes Mal schreiben muss, die Zahl 2 ist ein Element der Menge der ganzen Zahlen, habe ich eine Abkürzung dafür und dafür benutze ich das Elementzeichen. Und genauso benutze ich das ist nicht Element von Zeichen, wenn ich sagen möchte, es liegt da halt nicht drin. Geht also darum, abzukürzen, was wir sonst irgendwie in Worten sagen müssten. Und auch hier wieder die Frage, wer hat das in der Schule schon gesehen? Element, nicht Element? Ah, okay. Dann gucke ich jetzt mal. Ich glaube nämlich, dass ich dazu noch ein paar mehr Beispiele machen möchte. Ja, dann nehmen wir doch einfach mal hier diese Seite, wenn ich da schon bin. Ich habe übrigens gerade vergessen umzuschalten und bin bestimmt aus dem Bild gelaufen. Egal. Machen wir dann noch ein paar Beispiele zum Thema Mengen und Elemente. Ich schreibe ein bisschen was hin und Sie führen mit mir gemeinsam die Lücke. Thank you. Suchen Sie sich das aus, muss nicht in der Reihenfolge sein. Ja, 2 ist im Moment Z, denn 2 ist eine ganze Zahl. Richtig.
Ein Viertel ist kein Element von Z.
Das heißt, was schreibe ich da hin?
Das Element Z, das ist ein
Richtig. Ein Drittel ist kein Element der Menge Z. Dankeschön.
Minus 5 ist ein Element von Z.
Richtig, minus 5 ist ein Element von Z. Und dann habe ich irgendwo da hinten noch jemanden gesehen. Ganz hinten.
Minus 1 ist kein Element von Z.
Richtig. So, und wenn da jetzt jemand nachfragen würde, warum?
Die natürlichen Zahlen sind doch positive Zahlen.
Genau, die natürlichen Zahlen fangen erst bei 1 an, 1, 2, 3 und so weiter. Negative Zahlen kommen da nicht vor. Dankeschön. Genau. So, jetzt wollen wir ein bisschen die Nennschreibweise üben, wenn wir schon dabei sind. Und das ist auch ein bisschen hilfreich vielleicht für die Einstiegsserie. Ich möchte gern die Menge aller geraden ganzen Zahlen hinschreiben, als Menge. So, wie mache ich das? Die Menge aller geraden ganzen Zahlen ist, so, und jetzt möchte ich gerne was da hinschreiben nach dem Motto, Mengenklammer auf, irgendeine Beschreibung, Mengenklammer zu. Vorschläge?
Also, ist die Menge n, wir sind jetzt mit n, ich habe als Zahl hier.
Kleines m?
N.
N, kleines n. Wo soll das n denn herkommen? Haben wir da schon eine Beschreibung, wo das her soll?
Nee.
Wir können es auch weglassen. Wir können auch jetzt sagen, n mit der Eigenschaft das und
ja,
das.
Ja, genau, das wollte ich jetzt machen. Also,
senkrechter Strich heißt mit der Eigenschaft das oder mit folgenden Eigenschaften. Und was würden Sie da jetzt hinschreiben?
N ist Element Z.
N aus Z.
Und 2N. Also nur kurz.
2N ist ja nur ein Term, das ist ja keine Aussage. Aber mit der 2 sind wir natürlich auf einem guten Pfad.
N ist gleich 2N.
Kann eine Zahl gleichzeitig in 2N sein? Aber das mit der 2 ist gut und ich sehe, dass jetzt ein paar Leute ihre Idee aufgreifen wollen. Sie dürfen.
N modulus 2 ist gleich 0.
Wir wissen noch nicht, was modulo ist. Da müssen wir noch ein Jahr warten. In der Algebra bei mir machen wir Modulo-Rechnung. N gleich 2k. Dann weiß man nicht, was k ist, ne? Okay, das klingt jetzt aber so, als würde ich mir ein festes k hernehmen und nur dieses 2mal k ist jetzt da gemeint. Und wir meinen ja bestimmt mehr Zahlen, nicht nur eins, oder? Die Ideen sind alle gut, wir sind auf der richtigen Spur, es fehlt noch eine Kleinigkeit. Fast, fast, fast. Ja? Und wenn Sie mir jetzt noch sagen, woher das K kommt, Bingo. Sehr schön, alle zusammen, gut zusammengebastelt. Kann man auch noch anders machen. Ich mache mal das Pünktchen wieder weg. Man kann es auch noch anders beschreiben. Wir haben jetzt sozusagen die Schreibweise gewählt, es gibt ein K derart, dass es Doppelte von Kn ist und all diese Zahlen fassen wir in einer Menge zusammen. Aber vielleicht kann man das ja auch in Worten noch anders ausdrücken. Hat noch jemand eine andere Idee?
Ja. N gehört zu Z, also das ist
so dass N durch 2 was teilbar ist, oder was haben Sie gesagt?
Gehört noch belong to Z.
Ah, ist mir noch nicht klar genug. Also gute Richtung, aber ist mir noch nicht klar genug. Können Sie es nochmal umformulieren? Oder vielleicht jemand anders? Aber danke für den Versuch. Wir probieren jetzt einfach mal eine andere Formulierung zu finden. Das ist nämlich auch eine gute Übung, die gleiche Menge auf etwas verschiedene Arten hinzuschreiben. Haben Sie eine Idee?
Er hat versucht zu sagen, dass endlich 2 Elemente von Z sein
sollen. Ach so, ja. Das kann man natürlich auch machen. Man kann sagen, man interpretiert die Zahl als rationale Zahl und sagt, das, was rauskommt, wenn man n mal 1/2 rechnet, liegt in Z. Das finde ich auch gut.
Ja, scheinbar rein.
Und wir können übrigens auch andere Buchstaben nutzen. Ja, kann man auch machen. Danke, guter Vorschlag. Und eine andere Formulierung davon, also sehr in die gleiche Richtung gedacht, wäre Menge aller Z aus den ganzen Zahlen mit der Eigenschaft, dass man Z ohne Rest durch 2 teilen kann. So könnte man es auch machen. Das ist noch eine andere Möglichkeit. Und die Schreibweise hier, die kann man auch variieren. Wir haben jetzt mit einem Buchstaben angefangen und haben dann danach alles beschrieben, was damit sein soll. Man kann aber auch so anfangen, dass man erstmal sagt, wo das Element herkommt, also was sozusagen die Welt ist, in der wir leben, und dann schränkt man es ein. Und das ist was, was ich häufig mache. Bei mir werden Sie meistens sowas sehen wie Menge aller n aus z, und dann kommt erst der Strich mit der Eigenschaft, dass es ein K gibt, so das Element. Aber das andere ist auch nicht falsch. Das ist alles total okay, und es gibt sogar Leute, die sagen, es ist besser, wenn man am Anfang nur die Notation hinschreibt und danach alles klärt, was dann los sein soll. Gut, was für Fragen haben Sie zu diesen Schreibweisen? Wichtig ist übrigens, das nicht nur schreiben, sondern auch aussprechen zu können. Passiert das manchmal, dass dann in so Prüfungen am Ende, bei mündlichen Prüfungen, dass die Leute sowas zwar hinschreiben können, aber mir nicht erklären können, was es ist, weil sie die Worte dafür nicht haben. Deswegen empfehle ich das zu üben, das auch auszusprechen. Okay, machen wir das nochmal zusammen. Menge aller n mit der Eigenschaft, dass n eine ganze Zahl ist und dass es ein k aus z gibt, so dass n gleich 200 k ist. Und die zweite, Menge aller Zahlen z mit der Eigenschaft, dass z eine ganze Zahl ist und dass z mal ein halb auch eine ganze Zahl ist. So könnte man das aussprechen. Fragen, Beschwerden, Wünsche, Antworten?
Bei der zweiten Menge haben Sie Z mal ein halb geschrieben.
Ja.
Könnte man da auch geteilt durch 2 oder sowas schreiben?
Könnte ich ja was?
Geteilt durch 2.
Ja, könnte ich auch, aber Z mal ein halb finde ich sauberer. Also ich multipliziere mit ein halb im Körper Q der rationalen Zahlen. Entschuldigung, Sie wissen noch nicht, was ein Körper ist. Kommt alles. Kommt alles. Da ist jetzt gerade meine innere sehr exakte Zwillingsschwester irgendwie und schimpft und sagt, nein, das kannst du so nicht hinschreiben. Okay, habe ich hier noch auf meiner Liste? Ja. Nullstellen eines Polynoms ist auch was, was man öfter mal braucht. Die Menge aller ganzzahligen Nullstellen des Polynoms, welches habe ich genommen? x² plus x minus 6 ist so. Ich muss nicht wissen, was die Nullstellen sind. Ich kann die Menge trotzdem hinschreiben. Wie mache ich das? Wie schreibe ich die Menge dieser Nullstellen hin, wenn ich keine Ahnung habe, was die Nullstellen sind? Ja.
Ist x aber ein Set für die e 0 gleich x plus z?
Nicht schlecht. Der einzige Haken ist, dass Sie jetzt den Elementen in der Menge den gleichen Namen gegeben haben wie der Variable hier. Das ist nicht verboten. Man darf es natürlich machen. Innerhalb der Mengenklammer können die Sachen heißen, wie sie wollen. Aber manche Leute würden es verwirren können. Deswegen schlage ich vor, es genauso zu machen, aber mit einem anderen Buchstaben.
Zum Beispiel.
Menge aller y aus z, nochmal, mit der Eigenschaft, dass?
0 gleich y.
Super. Super, genauso. Dankeschön. Und das ist der Vorteil dieser abstrakten Mengenschreibweise. Ich kann Sachen hinschreiben, bei denen ich gar nicht weiß, wie die genau aussehen, einfach indem ich erkläre, was die tun oder was die können. So, über Aussprachen und Schreibweisen haben wir schon kurz geredet. Wenn es jetzt noch Wünsche gibt, erfülle ich die gern. Ja. Welcher Punkt? Achso, hier habe ich einfach nur kein ordentliches Satzzeichen gemacht. Danke für den Hinweis, ich mag Satzzeichen. Und mache sie, wenn... Entschuldigung, ich mag korrekte Sprache, deswegen mag ich Satzzeichen da, wo sie hingehören. Ich sehe 2 Meldungen.
Dann warum nehme ich da jetzt ein Y? Kann ich einfach nicht auf einen anderen
Schreibweise? Ja, klar. Bei x, das Einzige, was ich gegen x habe, also ich persönlich habe nichts gegen x, aber ich habe schon erlebt, dass umgekehrt, ich habe gegen gar keinen Buchstaben. Ich muss das kurz. Üs und Ös und Es als. War anstrengend zu schreiben, so Studis haben sich vielleicht manchmal beschwert, wenn ich den gleichen Buchstaben zu oft nacheinander als meinen Namen benutzt habe. Und dann meinte ich verwirrt, ob das dasselbe ist oder nicht. Und hier ist X, die Variable und Polynom, deswegen hätte ich jetzt hier einfach aus Verständlichkeit einen anderen Buchstaben benutzt. A, B, C, Ü.
Okay,
also Rot.
Ist hat keine Weiß.
Nee, ein X ist da überhaupt nicht falsch. Gar nicht, können Sie auch nicht. Und dann habe ich aber irgendwo noch jemanden, ja.
Wenn man die Menge der natürlichen Zahlen mit den N schreibt, haben Sie einmal den Doppelstrich bei dem senkrechten Strich von N geschrieben und einmal den Doppelstrich.
Ja, das liegt daran, was LaTeX macht. Ich weiß auch nicht, warum LaTeX das da so gemacht hat. Also das Programm, in dem ich schreibe. Ich mache immer den Doppelsenkrechtstrich bei N. Und bei Z mache ich ihn diagonal. Moment, ich schreibe es einmal mit der Hand. Solange ich weiß, dass Sie meinen, ist da auch viel. Also ich schreibe mit der Hand N so, Z so, Q so, was gibt's noch? R, so, und dann gibt's noch C, das schreibe ich so. Ich glaube, N war das Einzige, was gerade anders aussah, oder?
Ja.
Ich habe es wieder vergessen. Gut, danke. Danke, danke. Manchmal sind solche Feinheiten ja wichtig, deswegen ist es gut, im Zweifel nachzufragen. Ja. Na, die Leute verstehen, was sie meinen. Einfach weil manche Programme das beim Kompilieren so machen. Das liegt dann an der Schriftart oder was auch immer.
Ja.
So, wenn ich in LaTeX Math BB groß N schreibe, dann kommt da mal das eine, mal das andere raus. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Das ist irgendwie der Style. Warum mal das eine, mal das andere? Keine Ahnung. Ja, wir verstehen, was sie meinen. Und möglicherweise schreibt dann jemand das andere daneben nach dem Motto, eigentlich sieht das so aus. Ich habe so gelernt. Erstmal, dann gucken wir nochmal weiter. Als nächstes haben wir Timing. Und da haben wir das gleiche Prinzip wie vorhin mit dem, man ist ein Element einer Menge oder eben nicht. Genauso kann man auch eine Teilmenge einer Menge sein oder eben nicht. So, Teilmenge zu sein heißt, alle Elemente aus der einen liegen in der anderen drin. Und wenn das irgendwo behauptet wird, muss man das halt nachprüfen. Und nicht Teilmenge zu sein, heißt, dass eben nicht alle Elemente aus der einen Menge in der anderen drin liegen. Und hier kommt's. Dafür reicht es, dass ein Element aus der einen Menge nicht in der anderen drin liegt. Man muss also eventuell gar nicht alle überprüfen. Sobald man eins gefunden hat, mit dem es schief geht, hat man, dass da keine Teilmengenbeziehung gilt. Und deswegen habe ich hier auch einmal aufgeschrieben, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, wie man sich klar machen kann, dass eine Aussage nicht gilt. Also, N Teilmenge von M schreiben wir genau dann, wenn jedes Element von der Menge N auch in der Menge M liegt. Und dann muss ich im Zweifelsfall in der Lage sein, das auch nachzuweisen. Und ich schreibe dann, dass N keine Teilmenge ist von M, wenn ich ausdrücken möchte, dass es mindestens ein Element in N gibt, das nicht in der großen Menge M liegt. Und wenn ich eins angegeben habe, reicht es. Auch hier wieder kleine Details zur Notation. In der Literatur finden Sie für das Zeichen Teilmenge manchmal das, ohne diesen Unterstrich, den ich noch habe. Und es gibt einen Grund, warum ich das nicht benutze. Denn dieses Zeichen kann zwei verschiedene Sachen bedeuten. Es kann bedeuten Teilmenge, so wie bei mir. Es gibt aber auch Leute, die benutzen das, um zu sagen Teilmenge und nicht gleich. Also echte Teilmenge. Und da das nicht immer aus dem Kontext klar ist, habe ich mich entschieden, diese Zeichen nicht zu benutzen, sondern dieses, damit klar ist, Teilmenge und es ist auch erlaubt, dass sie gleich sind. So, dann hat man das für Nicht-Teilmenge. Und wir lernen gleich auch noch kennen, was bei mir echte Teilmenge ist. Und das Zeichen ist dann hoffentlich eindeutig und lässt nicht, so wie das andere, was ich gerade gezeigt habe, verschiedene Interpretationen zu. Aber eigentlich war ich gerade da, dass ich gerne mit Ihnen einmal besprechen möchte, wie man also üben kann, eine Aussage zu verneinen. Wir haben da die Aussage, N ist Teilmenge von M, oder genau formuliert, jedes Element der Menge N liegt auch in M. Und wenn ich diese Aussage jetzt verneinen möchte, N ist nicht Teilmenge von M, dann muss ich also die Aussage verneinen, jedes Element von N liegt auch in M. So, wie verneine ich eine solche Aussage? Ich habe eine Aussage über alle Elemente von N und behaupte, dass jedes einzelne davon auch in M liegt. Damit das nicht stimmt, reicht es, dass ein Element von n nicht in m liegt. Ausdehnen, alle Elemente von n liegen in m, wurde durch die Negation ein, es gibt mindestens ein Element von n, das nicht in m liegt. Und das ist wichtig, sich das klarzumachen, wenn Sie später selber argumentieren sollen und beweisen sollen. Damit etwas keine Teilmenge ist, muss man sich nicht unbedingt alle Elemente angucken. Es reicht, wenn man eins findet, mit dem es schief geht. Und das üben wir jetzt auch direkt mal. Hier ist noch ein bisschen Platz. Sie merken vielleicht schon, dass ich mit dem Mengenbegriff hier recht intuitiv umgehe. Im Kontext dieser Vorlesung ist das auch kein Problem. Wir haben zwar später oft mit unendlichen Mengen zu tun, aber meistens mit Mengen, die sehr klar beschrieben sind und wo wir nicht in solche Probleme reinlaufen wie Selbstbezüglichkeit oder so. Aber genau das wäre ein Bereich, in dem man vorsichtig sein muss und wo eventuell Menge nicht mehr die richtige mathematische Familie von Begriffen ist. Also da muss man aufpassen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich damit schon mal befasst hat, aber wenn man ernsthaft sich mit Mengen beschäftigt, dann kann man diese Paradoxien reinlaufen und das vermeiden wir hier. Und da wir das hier vermeiden, dadurch, wie wir mit Mengen arbeiten, erlaube ich mir, das ein bisschen intuitiver zu machen und also nicht sehr formal in das Thema einzuführen. Wenn da irgendwie Fragen aufkommen, dann bitte einfach stellen, aber für den Moment belasse ich es dabei, dass ich mir vorher überlegt habe in der Vorlesung, wie ich das am Anfang mache und dass ich eben nicht extrem formal in die Mengenlehre einführe.
So, kleines Spiel wie vorhin. Zwei Mengen, die Menge natürlichen Zahlen, die Menge der ganzen Zahlen und ich möchte da jetzt irgendeine Beziehung hinschreiben. Was könnte ich denn da hinschreiben, was wahr ist? Nochmal bitte?
Ist die Menge von?
Nochmal, wie sage ich das mit diesem Zeichen?
Ist Teilmenge.
Ist Teilmenge von, danke, genau. N ist Teilmenge von Z. Sehr schön. Dann haben wir die Menge, die besteht aus den Zahlen 0, 1,5 und 1. Wo liegt die drin, wo liegt die nicht drin? Wovon ist es Teilmenge, wovon nicht? Ja, genau, das ist die Teilmenge von R. Und als nächstes möchte ich ein Beispiel haben, deswegen schreibe ich aber, wo das nicht Teilmenge davon ist. Da dürfen Sie sich jetzt was ausdenken. Wovon ist es keine Teilmenge?
Von Z.
Von Z. Und wenn Sie das jetzt begründen müssten, wie würden Sie begründen, dass das keine Teilmenge von Z ist?
Rein Teilmenge,
ganze Zahl. Richtig. Muss ich mir jetzt die Zahlen 0 und 1 überhaupt noch angucken? Nö. Genau, sagen Sie einfach nö.
Wenn ich, das hat einen ernsten Hintergrund, auch wenn es jetzt nicht so klingt. Es passiert in solchen Fällen, in Übungsaufgaben, dass Leute wirklich alle Elemente angucken und sagen, 0 liegt in Z, 1,5 liegt nicht in Z, 1 liegt in Z, also ist es keine Teilmenge. Und das ist dann für mich kein verständliches Argument. Ein verständliches Argument ist, 1,5 liegt in dieser Menge, offensichtlich, aber es ist keine ganze Zahl und deswegen liegt auch diese Menge nicht da drin. 0 und 1 ist völlig egal, die laufen da halt auch noch rum. Okay, verstehen Sie, warum es verwirrend ist, wenn man die anderen Zahlen auch erwähnt, obwohl es egal ist? Das ist eine ganz gute Botschaft, so generell. Manchmal hat man das Bedürfnis, noch mehr hinzuschreiben in so einer Übungsaufgabe, einfach weil man es weiß und manchmal ist es auch schön und wir freuen uns, aber manchmal verwirrt es auch. Was ist denn mit der leeren Menge? Was ist mit der leeren Menge? Ja.
Die leere Menge ist Teilmenge,
aber nichts. Aha, genau, denn es liegt ja nichts drin. Ich muss nichts nachprüfen. Genau, die leere Teilmenge ist Teilmenge. Die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge. Ja, dann können wir doch gleich weitermachen. ganz guter nächster Abschnitt und dann brauche ich gleich die andere Tafelseite. Ho, umschalten. Wir wollen sagen können, was es heißt, dass zwei Mengen gleich sind. Und intuitiv könnte man ja einfach sagen, ja, zwei Mengen sind gleich, wenn sie halt die gleichen Elemente haben. Gucke ich halt nach. Der Haken an der Sache ist, ich meine, bei endlichen Mengen, jedenfalls wenn sie nicht zu groß sind, kann ich das machen. Wenn da nur endlich viele Elemente drin sind, dann gucke ich halt in die eine und gucke in die andere und vergleiche, alles wunderbar. Aber spätestens dann, wenn die Mengen sehr groß sind oder unendlich oder wenn sie irgendwie beschrieben sind, so wie hier, sodass ich da wirklich genau hingucken muss, dann ist nicht so klar, dass das eine gute, dass diese intuitive Beschreibung eine gute, eine sinnvolle Beschreibung ist. Und deswegen haben wir hier was Formales, was man wirklich exakt nachprüfen kann. Zwei Mengen heißen gleich, genau dann, wenn gegenseitig die Teilmengenbeziehung gibt. Das heißt, die eine ist Teilmenge von der anderen und die andere ist Teilmenge von der einen. Und das bedeutet natürlich, dass sie genau die gleichen Elemente haben, aber es ist eben eine Ausdrucksweise, die uns erlaubt, da exakt was nachzuweisen. Und deswegen laufen auch Beweise für die Gleichheit von Mengen häufig so, dass man erst die eine Teilmengenbeziehung zeigt und dann die andere. Mal gucken, je nachdem wie es läuft, sehen wir es am Ende dieser Vorlesung schon. Mal gucken, wie wir in der Zeit sind nachher. Okay? Und jetzt kommt das Zeichen, auf das ich vorhin schon hingedeutet habe. Mein Zeichen für echte Mengeninklusion ist das Teilmengezeichen, bei dem ich unten diesen Gleichheitsstrich durchgestrichen habe. Und ob da ein Strich oder zwei sind, das ist mir egal. Hauptsache, ich kann erkennen, dass sie das Teilmengenzeichen machen und dass unten dieser Gleichteil, dass der durchgestrichen ist. Das bedeutet echte Teilmenge. Und mit einer echten Teilmenge meinen wir eine Teilmenge, die nicht gleich der großen Menge ist. Es muss also mindestens ein Element geben in der großen Menge, was in der Teilmenge nicht enthalten ist. Ist das verständlich? Diese verschiedenen Symbole, Teilmenge, Nicht-Teilmenge und Teilmenge aber nicht gleich. Das ist wichtig, das zu unterscheiden. Auch da passieren am Anfang manchmal Fehler. Ja? Kommt gleich. Ja, versprochen, kommt gleich. Gut, und die Ausdrucksweise dafür ist Teilmenge, Nicht-Teilmenge, echte Teilmenge. Und eine Menge, die nicht leer ist, heißt halt nicht leer. Heißt einfach, da ist irgendwas drin. Das ist ganz intuitiv. Und auch da wieder der Kommentar, wir haben ja gerade uns klar gemacht, was heißt es, dass eine Menge leer ist. Das heißt, es liegt nichts drin. Nicht leer heißt, es muss darin mindestens ein Element geben. Und das klingt jetzt auch wieder langweilig, ist aber wichtig. Denn wenn Sie im Rahmen irgendeiner Übungsaufgabe zum Beispiel mit Mengen zu tun haben und dann irgendwas beweisen wollen und sich dann ein Element hernehmen, sei A aus der Menge groß A, und da nichts weiter zu sagen, und wenn das aus dem Kontext nicht klar ist, dann kann es sein, dass bei der Korrektur jemand dran schreibt, warum geht denn das? Ist denn die Menge A überhaupt nicht leer? Kannst du dir überhaupt so ein Element hernehmen? Das ist also nicht ganz so langweilig, wie es aussieht. Die Frage, ob eine Menge nicht leer ist, ist manchmal was, worüber man kurz nachdenken muss. Naja, und dann wieder erstmal ganz intuitiv, eine Menge heißt endlich, wenn es endlich viele Elemente darin gibt, nur. Und sie heißt unendlich, wenn da unendlich viele Elemente drin sind. Beispiele hatten wir schon. Es gibt unendlich viele natürliche Zahlen, n ist also eine unendliche Menge. Und diese kleinliche Menge da oben, mit 1, 2 und 3 drin, die ist sehr endlich. Die hat nur 3 Elemente. Das ist eine intuitive Definition, die wir jetzt erstmal benutzen, aber es kommt später noch eine mathematisch deutlich exaktere. Und es wäre ganz toll, wenn Sie sich beide merken. Es wäre super, wenn Sie im Laufe Ihres Studiums, wenn Sie nach der Endlichkeit von Mengen gefragt werden, anbieten können, naja, es ist halt eine Menge mit endlich vielen Elementen, und hier ist noch eine andere Definition, die hat was mit Abbildung zu tun, die kommt später. Und das wäre toll, wenn Sie das dann beides drauf hätten. Wenn man beschreiben will, wie groß eine Menge ist, also wie viele Elemente drin sind, dann haben wir auch wieder die Möglichkeit zu sagen, naja, sind halt unendlich viele, dann sagen wir, die Mächtigkeit oder die Kardinalität der Menge ist unendlich und schreiben das dann auch so hin. Und ansonsten zählen wir halt und gucken, wie viele Elemente sind. Und das ist dann die Mächtigkeit der Menge. Und für die Mächtigkeit gibt es verschiedene Bezeichnungen und Schreibweisen. Die ich benutze, ist die mit den beiden senkrechten Strichen. Sieht aus wie Betrag, aber bitte nicht Betrag sagen, sondern Mächtigkeit. Ein anderes Wort, das manchmal verwendet wird, ist das Wort Kardinalität. Und eine andere Bezeichnung, die manchmal verwendet wird, ist dieses Hashtag-Zeichen. Habe ich auch schon gesehen. Also als Moment, ich schreibe mal Ja, genau. Also haben wir hier Beispiele bzw. Bemerkungen zu dieser Notation. Die Mächtigkeit von M kann man das schreiben mit den beiden Strichen. Man kann auch Hashtag M schreiben. Wie gesagt, mache ich normalerweise nicht, deswegen schlage ich vor, dass Sie sich an diese Schreibweise gewöhnen, aber dann wissen Sie halt auch, was das andere bedeutet. Und das heißt Mächtigkeit oder Kardinalität. Nein, noch nicht ganz. Wenn wir die Mächtigkeit einer Menge kennen, also wenn die Mächtigkeit zum Beispiel 3 ist, dann sagen wir auch, die Menge ist dreielementig. Und wir machen auch manchmal sowas wie, sei n eine natürliche Zahl und sei groß M eine n-elementige Menge. Und dann meinen wir damit, dass die Menge M halt genau n Elemente hat. So, das ist eine Abkürzung, die häufig sehr praktisch ist und die auch in der Vorlesung immer wieder vorkommt, deswegen führe ich sie hier einmal ein. Da hinten habe ich eine Frage gesehen. Was habe ich hier gemacht? Danke für die Frage, das ist ganz toll. Dann haben wir das direkt. Sie dürfen? Fast, fast. Ich würde es ein Tick anders sagen. Ich würde sagen, sei M definiert als Menge, die aus den Zahlen 1, 2, 3 besteht. Zum Beispiel. Okay? Hat jemand noch einen anderen Vorschlag? Man kann das verschieden sagen. Möchte noch jemand das ausprobieren und üben, wie man das aussprechen kann? Machen Sie ruhig, auch wenn es nicht ganz stimmt. Alle Fehler, die Sie jetzt machen, machen Sie später nicht. Wahrscheinlich. Ja, Entschuldigung, es gibt so Fehler, die macht man immer wieder. Also ich jedenfalls. So, hier haben wir jetzt eine Menge mit 3 Elementen. Und jetzt war Ihre Frage, wie schreibe ich darin, dass die Mächtigkeit gleich 3 ist? Okay, jetzt macht einfach so. Dann ist, jetzt kommt eine Behauptung. Insbesondere würde ich jetzt eine behauptete Gleichheit hinschreiben. Und vielleicht weiß ja jemand von Ihnen, was ich jetzt schreibe. Wie schreibe ich jetzt hin, dass die Mächtigkeit der Menge M genau 3 ist? Wie macht das? Ja, halbe Meldung?
Dieses M in den Fragestrichen gleich 3.
Genau. Mächtigkeit von M, das ist das mit diesen Strichen, gleich 3. Einverstanden? Okay. Ja, und was machen wir, wenn die Menge unendlich ist? Kann ich ja auch mal machen. Könnt ihr zum Beispiel, ich nehme mal die ganzen Zahlen, da kenne ich unendlich viele, nein, nicht wirklich kenne, ich kenne die nicht alle persönlich, aber es gibt unendlich viele ganze Zahlen. Wie würde ich das jetzt hinschreiben? Mächtigkeit von Z ist? Genau, dann nehme ich einfach das Unendlichkeitszeichen und schreibe es so hin. Ja. Nö, bei mir nicht. Ich kenne diese Zeichen, das heißt unendlich und da kann ich mir grob was drunter vorstellen. Das heißt, wenn Sie schreiben, die Mächtigkeit ist unendlich, dann ist es für mich okay. Unendlichkeit ist ein interessantes Konzept. Ja?
Wenn Sie beim Schriftstuhl einfach die Mächtigkeit bedeutet, gibt es dann die Möglichkeit, dass
es kommt häufiger mal vor in der Mathematik, dass man Zeichen hat, die in sehr verschiedenen Kontexten verschiedene Dinge bedeuten. Da muss man im Kontext gucken, was es ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hinschreibe, Strich, klein a Strich, dann könnte es sein, dass a eine ganze Zahl ist und dass ich damit den Betrag meine. Dann würde ich das im Kontext aber dazu sagen. Und das ist der Grund, warum ich für Mengen normalerweise keine kleinen Buchstaben benutze, sondern große. Und dann, also ich würde halt eine kleine ganze Zahl nicht groß a nennen. So, und dann, und umgekehrt würde ich eine Menge nicht klein a nennen, deswegen passiert es bei mir nicht so oft, dass man das hat. Aber wenn, dann bitte unbedingt immer nachfragen und dann auch selber beim Schreiben, bei der Lösung der Übungsaufgaben darauf achten, dass sie das von den Buchstaben her und von der Erklärung her, was ist, dass möglichst nicht verwechselt werden wird. Ja, total guter Hinweis, danke. Noch mehr solche Fragen zu dieser Notation mit den Mengen? schreiben, Betragstrich, Mengenklammer auf, 1, 2, 3, Mengenklammer zu, Betragstrich, gleich 3. War das klar? Habe ich das richtig gesagt? Okay, danke für die vielen Fragen, das ist ganz toll. Sie reden mit mir, das ist schön, das ist nicht immer so. Was habe ich denn noch? Na, ich habe hier noch so eine Bemerkung, aber über die haben wir gerade schon gesprochen, nämlich, dass es wichtig ist, sich klarzumachen, dass man manchmal zeigen muss, dass eine Menge nicht leer ist, indem man sich klar macht, warum da überhaupt irgendwas drin liegt. Das Thema hatten wir aber gerade schon. Haben Sie noch eine Frage? Bitte nicht. In Mengen, Kommata, um das aufzuzählen. Mag sein, dass es andere Schreibweisen gibt. Ich weiß auch gerade, wenn man aus dem Programmieren kommt oder so, dann gibt es auch noch andere Schreibweisen. Aber nein, bei mir werden innerhalb einer Menge die Einträge mit Kommata getrennt. Nicht mit einem Semikolon, dann wissen wir nicht, was das bedeutet.
Und wenn es Zahlen mit Komma sind, also mit Kommastelle?
Kommt das in meiner linearen Algebra jemals vor? Ich glaube fast nicht. Und dann muss man halt das eine Komma vielleicht klein machen und das andere groß und deutlich oder so, aber ja, ist normalerweise kein Problem. Also, nee, glaube ich nicht, dass es zu schwierig sein wird. Ich habe noch irgendwo eine Hand gesehen. Irgendwo noch da hinten? Hat sich erledigt. Okay. Naja, nicht leer heißt halt, es liegt was drin. Jetzt haben wir da schon vorgegriffen. Wir hatten da die Mächtigkeit 3. Ah, witzigerweise haben Sie Fragen gestellt, die genau zu den Beispielen passen, die ich hier später bringen wollte. Das ist auch schön. Dann können wir jetzt noch über Pünktchenschreibweise reden. Das ist nämlich noch so ein Thema. Wir hatten das ja jetzt gerade mit der Eindeutigkeit. Und Pünktchenschreibweise ist eines meiner Lieblingsthemen, weil manches nämlich so aussieht, als sei so klar, was gemeint ist, aber das ist es gar nicht immer. Sie dürfen Pünktchenschreibweise benutzen, wenn aus dem Kontext klar ist, was gemeint ist. Zum Beispiel, ich nenne das jetzt auch wirklich mal Pünktchenschreibweise. Zum Beispiel benutzen wir ganz oft später Mengen der Form 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder 1 bis 100 oder irgend sowas. Das heißt, wir fangen bei 1 an und gehen dann die natürlichen Zahlen durch bis zu irgendeiner Grenze, die wir vorher festgelegt haben. Und das sieht dann häufig so aus, das kommt immer wieder, Sie werden das irgendwann nachts im Schlaf sagen, sei n aus n und sei i ein Index aus der Menge 1 bis n. Und dann ist halt gemeint, n ist eine natürliche Zahl und wir greifen uns jetzt irgendeine Zahl raus aus dem Bereich von 1 bis n. Und da wir nicht alle Möglichkeiten einzeln durchgehen wollen, nehmen wir eine, nennen die i und machen das Argument dafür. Das ist der Klassiker. Deswegen brauchen wir diese Pünktchenschreibweise, denn ich will ja nicht jedes Mal alle Zahlen hinschreiben. Aber Vorsicht, die Pünktchenschreibweise kann irreführend sein. Was kann zum Beispiel das bedeuten? Bieten Sie mir mal was an.
Das könnte entweder 1, 2, 3, 4, 5 bis 16 sein oder 1, 2, 4, 8, 6, 9,
die Zweierpotenzen. Ja. Kann es noch irgendwas ganz anderes heißen? Oh, ja genau. Warum sollen das überhaupt nur natürliche Zahlen sein? Da kann ja sonst was dazu. Ja, ja, super Hinweis. Genau.
Könnten auch irgendwelche Teiler sein?
Könnten auch irgendwelche Teiler sein von irgendwas? Ja, genau. Ja, das heißt, manchmal ist nicht klar, was da jetzt aufgezählt werden soll. Dann lohnt es sich nachzufragen oder wirklich aus dem Kontext klar zu machen, was man meint. Das finde ich immer ganz toll bei irgendwelchen Tests, wo man so Zahlen rein vervollständigen soll. Und häufig gibt es mehr als eine mögliche logische Vervollständigung. Ich denke mir, das ist super. Wessen Intelligenz wird jetzt eigentlich gerade getestet? Wenn Sie sowas haben wie 1 bis 5 und schreiben dann 1, 2, 5, 5, okay, da kann man auch 1 bis 5 wirklich hinschreiben. In dem Moment, wo es größere, bitte nur einmal klären, dass da nicht so ein Missverständnis auftreten kann wie hier. In der Regel gehen wir davon aus, dass das gemeint ist, was einem sozusagen zuerst einfällt. Und da wir in dieser Vorlesung so häufig 1, 2, 3 und so weiter bis n haben, denken wir dann normalerweise auch daran zuerst. Sodass dann, also wenn Sie sowas hinschreiben, die Person, die das korrigiert, wahrscheinlich erstmal denkt 1, 2, 3 und so weiter bis 16 und Ihnen nicht unterstellt, na, bestimmt waren das die zwei Potenzen. Wenn die zwei Potenzen gemeint wären, dann wäre es besser, das hinzuschreiben. Und ich gebe das wirklich nur als Warnhinweis für die Pünktchenschreibweise, denn wir benutzen ihn immer mal wieder. Und ich möchte Sie auch bitten, mich in der Vorlesung darauf anzusprechen, wenn Sie das in einem Kontext nicht klar finden. Wenn ich die Pünktchenschreibweise benutze und Sie denken, ja Moment mal, ist jetzt das oder das oder das gemeint, dann bitte sofort nachfragen. Und nicht denken, das ist doof, denn Pünktchenschreibweise ist eben nicht immer eindeutig. Ja? Fallen Ihnen noch andere Beispiele ein für so eine uneindeutige Schreibweise in diesem Kontext? Irgendwas, was Ihnen gerade noch durch den Kopf ging? Wenn wir schon dabei sind? Das sehe ich gerade nicht. Dann. Aber einen habe ich noch. Moment. Sagen wir mal, ich meine jetzt wirklich 1 bis 16 und alle natürlichen Zahlen dazwischen und ich will es klarer machen. Aber ich will nicht alle Zahlen von 1 bis 16 hinschreiben. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mit so einer Mengenschreibweise, wie wir das vorhin geübt haben, das klar zu machen? Danke, ganz viele Hände, das finde ich super. Sie da hinten, ja? Genau Sie, ja?
Dann vielleicht mit N, und N ist definiert als N-Element natürlich ganze Zahl und N gleich mal 17.
Gehe ich in die richtige Richtung? Moment. Also hier ist jetzt gemeint, bedeutet hier Menge aller, und jetzt fangen Sie nochmal an.
N, Element und ganze Zahl.
Warum die ganzen Zahlen? Brauchen Sie negative Zahlen?
Achso, N natürliche Zahlen?
Genau. Bei negativen Zahlen müssen Sie sonst aufpassen, nicht, dass Sie aus Versehen zu viel nehmen. Deswegen schlage ich vor den natürlichen Zahlen. Also Menge aller N aus N mit der Eigenschaft, dass
N kleiner als 17.
Genau, N echt kleiner als 17 oder N kleiner gleich 16. Ja, genau, super. Genau so kann man. Ja, jetzt ist klar. Jetzt sind auf jeden Fall nicht mehr so. Vielen Dank. Und schon sind wir, bla bla bla, das haben wir gerade alles besprochen, schon sind wir bei der nächsten Definition. Durchschnitt und Vereinigung. Das kennen bestimmt auch einige, oder? Einmal zeigen, wer hat Vereinigung und Durchschnitt schon gesehen, schon damit gearbeitet? Ja, ne, machen bestimmt viele in der Schule. Okay, dann stelle ich hier mal eben um. Hallo, da bin ich wieder. Wir nehmen einen, ja, fast einen Halbkreis, könnte man sagen, der nach unten offen ist, als Zeichen für den Durchschnitt. Der Durchschnitt von zwei Mengen, die N und M heißen, ist definiert als Menge aller Elemente, die in beiden Mengen drin liegen. Oder so ausgesprochen, wie es da steht, auf dem Blatt, das Sie jetzt da gerade sehen. Der Durchschnitt der Mengen N und M ist definiert als Menge aller X mit der Eigenschaft, dass X in N liegt und gleichzeitig X in M liegt. Und dieses gleichzeitig ist wichtig. Das ist der Durchschnitt von N und M. Und dann kann man auch noch die Vereinigung angucken. Da hat man auch wieder so ein Halbkreis-Ding und das ist aber diesmal nach oben offen. Die Vereinigung von N und M ist definiert als die Menge aller Elemente X mit der Eigenschaft, dass X in N liegt oder in M. Da gibt es also zwei Möglichkeiten. Und man darf auch in beiden gleichzeitig liegen. Das sage ich deshalb, weil ganz viele Studis den Fehler machen, zu sagen, das liegt entweder in N oder in M. Das entweder ist hier falsch. Es könnte auch in beiden gleichzeitig liegen. Soweit. Durchschnitt und Vereinigung. Zwei Mengen heißen disjunkt, genau dann, wenn ihr Durchschnitt die leere Menge ist. Anders gesagt, heißen zwei Mengen disjunkt genau dann, wenn sie keine gemeinsamen Elemente haben. Und dann gibt es noch so einen Sonderfall von Vereinigungen, den wir manchmal brauchen, die sogenannte disjunkte Vereinigung. Also manchmal sehen Sie so eine Behauptung, groß A ist gleich B disjunkt vereinigt mit C. Und dann heißt das, A ist die disjunkte Vereinigung der beiden Mengen B und C. Das disjunkt wird mit so einem Pünktchen über dem Vereinigungszeichen gekennzeichnet. Und wenn da so eine Behauptung steht, dann müssen Sie beweisen, erstens, dass A überhaupt die Vereinigung von B und C ist und zweitens, dass der Durchschnitt von B und C leer ist. Da haben Sie also zwei Behauptungen in eins. Das ist eine Abkürzung dafür zu sagen, dass es eine besondere Vereinigung ist. Und all das kann man auch noch verallgemeinern in der Schreibweise für mehrere Mengen, nicht nur zwei. Das sehen wir auch gleich. Jetzt erstmal dachte ich, gucken wir uns wieder kleine Beispiele an. wirklich in die richtige Richtung? Theoretisch ja. Ich habe das Gefühl, dass das komisch eingestellt ist und dass ich deswegen nur so ab hier so sehen muss.
Aber das ist einfach so. Was nehmen wir denn mal? Wir nehmen mal die Menge, die aus den Zahlen 1, 2 und 3 besteht. Die kennen wir schon. Und ich möchte den Durchschnitt bilden mit der Menge, die aus 3, 5 und 10 besteht. Mich interessiert der Durchschnitt dieser beiden Mengen. Was ist das? Na, zuerst? Die Zahl 3 oder? Kann der Durchschnitt von zwei Mengen eine Zahl sein?
Nein, die Menge.
Sie können jetzt auch ein Zeichen sagen, also quasi diktieren, das dürfen Sie. Nicht sicher? Möchte jemand übernehmen? Ich bin mir ganz sicher, dass Sie das Richtige vor Augen haben und nur gerade nicht wissen, wie Sie es aussprechen sollen. Vielleicht kann Ihr Nachbar helfen.
Die Menge frei.
Die Menge, die nur aus 3 besteht. Genau, die Menge 3, das ist auch wieder nicht ganz klar, vielleicht ist es eine Menge, die 3 heißt. Aber die Menge, die nur die Zahl 3 enthält, das wäre eine klare Beschreibung. Und Sie dürfen mir in solchen Fällen einfach diktieren. So, Frau Weidecker, schreiben Sie mal Mengenklammer auf, 3, Mengenklammer zu. Okay? Das ist die Menge, die nur die Zahl 3 enthält. Wenn ich jetzt die Vereinigung dieser beiden Mengen bilde, was kommt da raus und ist das eine disjunkte Vereinigung? Vielleicht noch diese Seite. Ja.
Mengenklammer auf. 1, 2, 3, 5 und 6.
Ja.
Das ist keine disjunkte Vereinigung, weil beide können weiter.
Richtig, wunderbar, hätte ich nicht besser erklären können. 1, 2, 3, 5, 10. Und das ist keine disjunkte Vereinigung, weil die beiden Mengen die Zahl 3 gemeinsam haben. Das heißt, der Durchschnitt ist nicht die leere Menge, die wir hier gerade gesehen haben. Das hier ist offensichtlich nicht die leere Menge. So. Ich schreibe was hin und Sie sollen sagen, ob das richtig oder falsch ist. Vielen Dank auch für diese Frage. Noch mehr dazu? Jetzt so spontan?
Kann ich Durchschnitt mit Zweitmenge gleichsetzen?
Der Durchschnitt von zwei Mengen ist dasselbe wie die Schnittmenge aus den beiden Mengen. Beides können Sie sagen, beides können Sie schreiben. Ja. Normalerweise würde ich, wenn ich so einen Text schreibe, schreiben, der Durchschnitt der Mengen, bla bla bla. Oder der Schnitt, das verstehen die meisten Leute auch. Ja, vielen Dank. Das sind alles sehr gute Fragen. Dann verallgemeinern wir das gleich. Möchte ich das noch hinschreiben? Nee, war natürlich nicht gut. Wir verallgemeinern das jetzt. Und zwar, jetzt kommen erstmal noch ein, zwei andere Begriffe, aber dann verallgemeinern wir das gleich für noch mehr Mengen, nicht nur zwei. Erstmal möchte ich Ihnen noch einen Begriff sagen, der in dieser Vorlesung zwar gar nicht so oft vorkommt, aber es ist trotzdem gut, wenn man den schon mal gesehen hat, auch für später. Die Differenz von zwei Mengen, und da ist die Reihenfolge wichtig, beschreibt, welche Elemente in der einen liegen und nicht in der anderen. Wenn ich also zwei Mengen habe, A und B, dann ist A ohne B, so spricht man das, A ohne B ist definiert als die Menge aller A aus A, die nicht in B liegen. Und das nennt man auch die Differenz von A und B. Vorsicht, wenn man sagt Differenz von A und B, dann ist nicht klar, einfach wegen der Reihenfolge, wie das da gesagt wird, ob jetzt wichtig ist, ob man A oder B zuerst sagt. Aber es ist wichtig. Die Differenz von A und B ist im Allgemeinen nicht dasselbe wie die Differenz von B und A. Und das ist problematisch an dieser Aussprache. Deswegen ist es besser zu sagen A ohne B. Da ist klar, wie rum es ist. Und das andere wäre dann eben B ohne A. Aber einfach nur, damit Sie dieses Wort Differenz schon mal gehört haben, Differenz von Mengen, das ist der Kontext dazu. So, wichtiger für uns ist das kartesische Produkt von zwei Mengen und dann später auch von noch mehr Mengen. Das kartesische Produkt kann man benutzen, um aus Mengen eine neue Menge zu basteln mit Tupeln. Und in diesen Tupeln stehen als Einträge Leute aus den Mengen, mit denen wir angefangen haben. Also einmal formal für zwei Mengen A und B. Da ist das kartesische Produkt, gesprochen A Kreuz B, definiert als Menge aller Pärchen. Dann nehmen wir runde Klammern und wir trennen die Einträge mit Kommata. Wir haben also die Menge aller Pärchen A, B mit der Eigenschaft, dass A aus der ersten Menge kommt, also A, und B aus der zweiten Menge, also B. Bei einem kartesischen Produkt basteln Sie also neue Elemente. Die Einträge dieser Elemente, dieser Tupel, kommen aus den jeweiligen Mengen in der richtigen Reihenfolge. Das darf man dann auch nicht tauschen. Okay? Sehen wir auch gleich Beispiele. Und jetzt kann man all diese Sachen verallgemeinern von nur zwei beteiligten Mengen auf ganz viele. Und wenn ich sage ganz viele, dann können es auch unendlich viele sein. Sie können sich jetzt theoretisch eine unendliche Menge I schnappen, können die Elemente dieser Menge als Indizes verwenden, also sozusagen als Namen für unendlich viele Mengen, mit denen Sie jetzt anfangen zu basteln. Dann können Sie also den Durchschnitt über unendlich viele Mengen bilden, Sie können die Vereinigung von unendlich vielen Mengen bilden und Sie können das kartesische Produkt im Prinzip auch aus so vielen Mengen, wie Sie wollen, bilden. Wenn es unendlich viele sind, wüsste ich jetzt nicht mehr, wie ich die Tupel hinschreibe. Deswegen machen wir das in dieser Vorlesung auch immer nur über endlich viele, damit ich wirklich so ein begrenztes Tupel hinschreiben kann. Aber bei Durchschnitt und Vereinigung gibt es überhaupt keinen Grund, warum man das auf endlich viele Mengen beschränken sollte. Und die Abkürzung dafür ist dann eben, dass man ein großes Durchschnittszeichen schreibt oder ein großes Vereinigungszeichen. Und interessant wird später noch, das brauchen wir jetzt noch nicht, aber eine disjunkte Vereinigung über ganz viele Mengen, da muss man auch noch mal klären, was meint man jetzt damit genau. Aber für den Moment ist mir nur wichtig, dass Sie die Bezeichnung einmal sehen. Großes Durchschnittszeichen, wenn Sie viele Mengen haben. Großes Vereinigungszeichen, wenn Sie viele Mengen haben. Und dann eben diese Schreibweise, dass man unter das Zeichen schreibt, worüber der Index läuft. Und da haben Sie jetzt halt verschiedene Möglichkeiten. Sie sehen da auf der Folie, dass I aus einer Indexmenge I kommt. Aber einer der klassischen Fälle ist der, dass man wieder von 1 bis N durchindiziert und dass man dann eben den Index I von 1 bis N laufen lässt. Und dann würde es so aussehen, zum Beispiel Durchschnitt I gleich 1 bis N über Mengen, die heißt dann meinetwegen N I. Das heißt, in dem Fall, wo die Indexmenge i einfach ganz klassisch 1 bis n ist, da schreiben wir es dann normalerweise so, i gleich 1 bis n, so wie bei der Summe. Von der Summenschreibweise kennen Sie das auch bestimmt. Das war unten i gleich 1, oben n oder k oder wie auch immer das Ding heißt. Und genauso machen wir das hier auch, auch bei der Vereinigung. Manchmal brauchen wir das, dass wir einfach so über mehrere Mengen Durchschnitt oder Vereinigung bilden. Beim kartesischen Produkt habe ich Ihnen jetzt auch nochmal so eine allgemeinere Schreibweise hingeschrieben. Über n viele Mengen, dann hat man eben Tupeln mit insgesamt n Einträgen Und das Einzige, was man sich hier wirklich merken muss, ist, dass man genau im Kopf klar haben muss, welcher Eintrag aus welcher der beteiligten Mengen kommt. Im Tupel muss der erste Eintrag aus der ersten Menge kommen, der zweite aus der zweiten und so weiter. Das ist wichtig. Okay? Haben Sie dazu Fragen? Wir gucken uns gleich auch noch ein Beispiel an, aber erstmal, Sie wollen ein Beispiel sehen. Ja, kommt sofort. Ich muss, glaube ich, mal wischen. Dann können Sie kurz durchschnaufen, während ich wische. Und dann machen wir Beispiele. Ich gucke nur eben, ob ich hier noch irgendwas mehr erklären wollte. Ich glaube, nö. Beispiel.
Also nicht 0 und auch keine natürliche Zahl, also
Also liegt sie in Z, aber nicht in N. Das ist die andere Richtung. Toll, ganz cool. Das konnten wir jetzt direkt üben. Vielen Dank für die schöne Antwort. Andere Möglichkeit, das zu schreiben. Vorhin hatten wir doch diese Geschichte mit irgendwas kleiner gleich 16. Können Sie hier auch sowas machen? So mit kleiner gleich oder größer gleich? Hat da jemand eine Idee? Und um das nochmal zu üben, eine Menge auf verschiedene Arten hinzuschreiben. Hat da jemand eine Idee? Ja? Ja, zum Beispiel. Menge aller x aus z mit der Eigenschaft, x ist echt kleiner als 0. Oder x ist kleiner gleich minus 1 oder so. Ja, sehr schön. Sehr schön. Okay. Dann kommt jetzt ein kartesisches Produkt. Was ist denn z kreuz z? Es werden jetzt Vorschläge angenommen. Was ist z kreuz z? Was kommen da für Leutchen rein?
Naja, es ist halt zwei Tupel quasi.
Genau, ich habe eine Menge von zwei Tupeln. Wie sollen die Einträge heißen?
A und B.
A und B. So.
Und für die gilt das A aus z und B aus z?
Genau. Genau, da man jetzt zweimal die gleiche Menge hat, ist es auch okay, das so zusammen hinzuschreiben. A und B kommen beide aus Z. Ja. Preisfrage. Ist das dasselbe, als wenn ich jetzt hinschreibe A, A und A aus Z? Ist doch egal, wie die Leute heißen, oder? Ist es dasselbe?
Nein, weil du das auch heißen, das zweite A in der Menge. Also die erste Menge ist Z, die in der zweiten I, da wo die Menge angeht.
Aber kann das nicht gleich heißen? Ich meine, Z ist ja auch zweimal die gleiche Menge. Ist doch nicht schlimm. Es ist gut, dass Sie misstrauisch sind. Man sollte immer misstrauisch sein.
Ja, wenn man zweimal Z Buchstaben nimmt, kann das heißen, dass man nur 1, 1, 2, 2, 3, 3 als
genau. Wenn der Buchstabe gleich ist, dann muss da in dem Moment das Element auch dasselbe sein. Das heißt, wenn ich dann nur schreibe, Menge aller Tupel A, A, wobei A aus Z kommt, dann meine ich wirklich nur die Tupel, bei denen beide Einträge gleich sind. Aber bei Z kreuz Z sind ja alle Tupel mit allen ganzen Zahlen auf beide Seiten erlaubt. Die dürfen also verschieden sein. Und dann muss ich das dadurch deutlich machen, dass ich diesen Variablen auch unterschiedliche Namen gebe. Wenn da dasselbe steht, dann erwartet die Person, die das liest, dass ich da auch dasselbe Element mache. Danke für die gute Erklärung. Wem ist das noch nicht total klar? Für wen soll ich das nochmal anders erklären? Ich mache das sehr gerne. Okay, danke für die Ehrlichkeit, das finde ich gut. Wir schreiben das nochmal anders hin. Hier ist eine Menge, Menge aller z, z, wobei z eine ganze Zahl ist. So, das lese ich jetzt einfach nochmal mit Ihnen zusammen. Das ist jetzt die Menge aller Tupel mit zwei Einträgen, nämlich z und nochmal z. Und dieses Z ist eine ganze Zahl. Es gibt hier jetzt nur ein Z. Das heißt also, dass zum Beispiel das Tupel 1,1 da drin liegt. Denn 1 ist eine ganze Zahl, die steht da zweimal, kommt dann wirklich aus Z. Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit, das Tupel 1,2 in dieser Menge zu finden. Denn wenn die 1 hier vorne als kleines Z schon steht, dann muss sie hier nochmal kommen, denn es ist ja der gleiche Name. Da kann ich nicht auf einmal aus dem Z, was vorher eine 1 war, eine 2 haben. Das heißt, hier sind wirklich weniger Elemente drin. Nur die, wo beide Einträge gleich sind. War das besser als Erklärung? Hilft Ihnen das weiter? Prima. Das gleiche kann ich jetzt mit 3, 4, 5, wie auch immer Kopien von Z machen. Und hier kommt ein wichtiger Hinweis. Wenn Sie da Mengen hinschreiben, die Sie nicht so genau kennen und Sie dann das kartesische Produkt bilden, dann könnte es ja theoretisch sein, dass eine der beteiligten Mengen die leere Menge ist. Was passiert denn dann? Also was ist zum Beispiel die leere Menge Kreuz N? Kann man N schreiben. Ist erstmal sinnvoll. Ich darf für alle Mengen so ein kartesisches Produkt dahin malen. Aber was ist denn das? Dann welche Vorschläge?
Das ist dann N. Also
bleibt das an N? Wir können ja mal gucken.
Ja. Bitte?
auf die natürlichen Zahlen kriegt. Aber Moment, wie kriege ich denn überhaupt was in die erste Komponente, wenn C aus der leeren Menge kommt? Geht das? In der leeren Menge liegt doch nichts. Sehen wir das Problem? Da kommt die leere Menge raus. Es gibt kein Tuppel, bei dem ich hier vorne was aus der leeren Menge hinschreiben kann. Denn in der leeren Menge ist ja nichts, da kann ich mir ja nichts hernehmen. Und deswegen ist das selber die leere Menge. Und es ist wichtig, dass wir uns das merken. Wenn bei einem kartesischen Produkt irgendwo aus Versehen die leere Menge da reingeraten ist, dann ist das ganze kartesische Produkt sofort die leere Menge. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch, mal gucken, wir sind wirklich gut in der Zeit. Jetzt haben wir eigentlich nur noch sowas wie die Potenzmenge. Die Potenzmenge brauchen wir auch manchmal. Das ist eine Möglichkeit, sich alle Teilmengen einer Menge anzugucken. Und das schreibe ich einfach als Skript P. Dafür gibt es auch mehrere andere Schreibweisen. Also nicht wundern, wenn das woanders anders aussieht, in anderen Büchern oder anderen Vorlesungen. Ich habe mich entschieden, dass ich als Potenzmenge von M schreibe Skript P von M. Und die Potenzmenge von M ist definiert als die Menge aller Teilmengen. Das ist also eine Menge, in der selber wieder Mengen stehen. Und ein Beispiel habe ich Ihnen direkt hingeschrieben. Da habe ich so eine dreielementige Menge, wie vorhin. Die Zahlen sind diesmal 7, 8 und 9. Und wir können ja mal überlegen, die leere Menge ist Teilmenge jeder Menge. Das heißt, die muss da auf jeden Fall drinstehen. Dann haben wir mehrere Möglichkeiten, uns eine einelementige Teilmenge rauszunehmen, indem wir immer nur eine Zahl greifen. Und so kriegen wir die drei Teilmengen, Menge, die nur 7 enthält, Menge, die nur 8 enthält, Menge, die nur 9 enthält. Dann gibt es noch ein paar Möglichkeiten, wie man sich jeweils zwei Zahlen rausgreifen kann. So entstehen dann die Teilmengen, die aus 7 und 8 bestehen oder 7 und 9 oder 8 und 9. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einfach die ganze Menge selber zu nehmen. Das ist auch eine Teilmenge. Jede Menge ist Teilmenge von sich selber. Und das ist dann die letzte Möglichkeit. Und das, was manche Leute jetzt verwirrt, vielleicht, ist, dass da jetzt plötzlich Mengen stehen als Elemente einer Menge. Das kommt dann vielleicht erstmal komisch vor, aber daran gewöhnen wir uns. Insbesondere ist die leere Menge ein Element der Potenzmenge von der Menge 7, 8, 9. Okay. Das heißt, die leere Menge hat jetzt so eine komische Doppelrolle. Einerseits ist sie eine Teilmenge der Potenzmenge, denn jede Menge enthält die leere Menge als Teilmenge. Und gleichzeitig ist sie ein Element davon. Das ist ein bisschen komisch, aber ist gut. Braucht jemand dazu noch ein Beispiel oder hat jemand eine Frage? Ja?
Dann könnte man noch ein Beispiel zu dem
Indexzeug
machen.
Zu dem Indexzeug?
Ja.
Indexzeug. Sei I definiert als, ich definiere jetzt eine Indexmenge, definiert als 1, 2, 3. Dann ist die Vereinigung I gleich I aus I über die Menge, die nur I enthält. Das gehen wir jetzt einmal durch. Was ist das? Ich vereinige über Mengen, die immer nur ein Element enthalten und das Element soll die Menge I einmal komplett durchlaufen. Also habe ich einmal 1, einmal 2, einmal 3. Ich vereinige also die Menge, die nur 1 enthält, mit der Menge, die nur 2 enthält, mit der Menge, die nur 3 enthält. Und das ist die Menge, die aus 1, 2 und 3 besteht. Das ist ein Beispiel, wie man sowas mit der Indexmenge schreibt. Hilft Ihnen das weiter? Entschuldigung, hilft es nicht weiter, wenn ich es nochmal langsam...
Ja.
Entschuldigung. Ich vereinige über alle Indizes I aus der Indexmenge I. Und zwar vereinige ich über, so spricht man das aus, über die Mengen, die jeweils einelementig sind und nur dieses I enthalten. So kann ich ja machen. Ich kann ja einfach diesen Index selber als Mengenelement hinschreiben. Und wenn ich das mache, dann gucke ich also, ich laufe die Möglichkeiten, die das kleine I hat, durch. Dazu gucke ich mir das große I an. Und die Möglichkeiten sind, klein i ist 1 oder klein i ist 2 oder klein i ist 2. Das setzt sich jeweils ein, dann kriege ich also drei Möglichkeiten für diese Menge, die schreibe ich hin. Und wenn ich diese drei Mengen vereinige, dann kommt da insgesamt was raus.
Wie komme ich dann zu
Lebenszeichen? Zu welchem Strich?
Woher würde ich mich woanders machen?
Wenn ich hier den Durchschnitt bilde, dann habe ich hier diese Menge geschnitten mit dieser Menge geschnitten mit dieser Menge. Und da kommt die leere Menge raus, weil die ja nichts gemein hat. Ist das okay? Gut, das Video stoppt gleich. Deswegen sollte ich gleich aufhören zu reden, ja? Tupel. Genau. Ja, ich rede einfach weiter. Das Video wird gleich stoppen, aber es macht nichts. Ich rede einfach. Also, Tupel ist eine Abkürzung für Pärchen oder, nein, anders. Pärchen ist eine Abkürzung für zwei Tupel. Also Tupel mit zwei Einträgen. Eins, zwei von Ihnen gesehen. Eins, zwei. Tripel oder drei Tupel wäre etwas, wo man drei Einträge hat. Quadrupel oder Viertupel wäre 1, 2, 3, 4 Einträge. Das heißt einfach so. Man nennt es einfach so, so einen Ausdruck mit runden Klammern, mit Einträgen, die man durch Kommata trennt. Das nennt man einfach Tupel. Und die Zahl davor gibt an, wie lang das Tupel ist, also wie viele Einträge es hat. 2 Tupel hat halt 2 Einträge, 5 Tupel hat 5. Ergibt es Sinn? So, und auch sonst, wenn ich Wörter benutze, die Ihnen nicht sofort vertraut sind, einfach nachfragen. Manchmal passiert mir das, denn manchmal haben wir die zwar zwischendurch dann schon gesehen, aber ich habe vielleicht noch nicht genug dazu erklärt. Noch eine Frage?
Ich will bei den kartesischen Produkten nicht so ganz mitbekommen, dieses A,T, was sagt mir das denn jetzt? Multipliziert man dann?
Nein, es heißt einfach nur, dass man das hinschreibt. Zum Beispiel kann das sein, das Tupel 1,2. Das schreibe ich einfach hin und nehme das so. Und mach später was damit. Ja, es geht nur darum, dass ich eine Möglichkeit habe, das hinzuschreiben. Was ich damit später machen will, ist in dem Moment noch gar nicht klar. Ich mache das erstmal, weil ich es kann.
Okay.
Ja? Gut, dann hören wir da jetzt auf. Ich drücke dann gleich auf Stopp. Danke fürs Zuhören bisher und nicht vergessen, wenn Sie noch Fragen haben, aufschreiben und Jean-Luc füttern. Der freut sich voll, wenn er endlich wieder was zu tun kriegt. Danke!